Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit
Annika Jöris.
Grüß dich, Annika. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier. Für die, die ich noch nicht kenne, magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen?
Ja, ich habe also zumindest beruflich so zwei Leben in einem. Ich bin Klimajournalistin für die Redaktion Korrektiv und berichte aus Frankreich für die Zeit. Was sich meistens natürlich auch dann überschneidet, weil in Frankreich ist zum Beispiel Dürre und das ist dann auch wieder Klimajournalismus eigentlich. Aber genau, das ist so mein interessantes Leben, nenne ich es mal.
Ja, und vor allen Dingen sehr dichtes Leben, denn mit Susanne Götzer hast du jetzt innerhalb von 4 Jahren schon das dritte Buch vorgelegt. Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Da wollen wir heute auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Vorab vielleicht schon mal für jeden auch zu empfehlen, dieses Buch auch zu kaufen und durchzulesen, durchzuforsten. Untertitel Wasser wird knapp. Vielleicht mal so ein bisschen als Einstiegsfrage. Leben wir nicht in einer verrückten Welt, in der sowas wie Wasser, was eigentlich total überlebenswichtig ist, eigentlich fast umsonst ist, fast kostenlos ist, gar nicht so richtig gewertschätzt wird, aber wir wirklich zum Überleben brauchen und auf der anderen Seite Dinge wie, ich nenne es mal Diamanten zum Beispiel, unglaublich teuer sind, aber die wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen zum Überleben. Haben wir so ein komplett falsches Wertesystem, in dem wir leben, dass die Dinge, die eigentlich so wichtig sind für uns, uns so wenig wert sind und andersherum so viele andere Dinge so wertvoll sind und eigentlich total unwichtig sind?
Ja, total. Also das trifft besonders auf Wasser zu, weil wir auch in Deutschland immer dachten, okay, wir haben es echt im Überfluss. Niemand muss damit sparsam umgehen. Das haben wir jetzt natürlich nach den letzten Dürresommern gemerkt, dass es tatsächlich ganz anders ist. Aber ich bin auch mal wieder verwundert darüber, wie wenig die Menschen ja auch für Lebensmittel ausgeben wollen. Das ist ja ähnlich oder genauso existenziell. Und da geben die Deutschen ja prozentual sozusagen vom Einkommen her gesehen immer weniger für aus. Mit der Inflation vielleicht dann wieder ein bisschen mehr, aber grundsätzlich doch deutlich weniger als vor ein paar Jahrzehnten. Und genau, so sind uns dann tatsächlich die Dinge, ohne die wir jetzt kaum einen Tag überleben könnten, viel zu wenig wert. Und bei Wasser wird das aber jetzt bald sich ändern oder ändern müssen, denke ich mal. Weil wenn es knapp ist, dann muss es natürlich auch Kosten für, zumindest für Firmen schon mal, die ja so zu sehr großen Wasserverbrauchern gehören, ohne dass das eigentlich allen so bewusst war bislang, dass also so Firmen wie BASF oder RWE oder auch Wurstfabriken einfach unglaublich viel Wasser nutzen in ihrer Industrie. Und das ist dann Wasser, was letztendlich mal in so sehr trockenen Zeiten fehlt, um es zu trinken oder um damit zu kochen oder Flüsse am Leben zu halten.
Mm. Dieser Tage hat ja das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIC, um den Klimawissenschaftler Johann Rockström eine internationale Studie vorgelegt. Die haben das ja schon mal gemacht, indem sie sich im Prinzip die Grenzen, die natürlichen Grenzen unseres Planeten angeschaut haben und haben jetzt aber zum ersten Mal quasi alle neuen Grenzen, die sie definiert haben, also von der Atmosphäre über die Böden, das Wasser natürlich auch, Klima, die haben sie inzwischen alle analysiert und angeschaut und bei 6 dieser 9 Indikatoren leben wir schon komplett über unsere Verhältnisse hinweg. Also schaffen es eigentlich gar nicht mehr, einen sicheren Ort für uns Menschen auf diesem Planeten zu schaffen. Und einer dieser 6 Indikatoren, der wirklich überschritten wird, ist das Thema Frischwasser. Wodurch ist ja unsere Frischwasserversorgung vor allem gefährdet?
Also die ist vor allem dadurch gefährdet. Ich habe auch diese Grafik gesehen, die ist wirklich sehr beeindruckend. Da ist in der Mitte die Erde und drumherum lauter so rote, riesige Ausschläge, die halt bezeugen, dass wir da über unseren Verhältnissen leben. Und genau, und bei Frischwasser ist es ja aber nicht nur Frischwasser, sondern alle anderen Bereiche spielen ja natürlich auch eine Rolle. Also einer davon war ja auch die vielen Giftstoffe, die genutzt werden, das sich wiederum auch auf das Trinkwasser auswirkt. Aber die größere Gefährdung ist natürlich dadurch gegeben, dass es einfach in der Klimakrise sehr viel längere und härtere Dürreperioden geben wird. Also viele Monate, in diesem Jahr hatten wir es in Frankreich schon einen ganzen Winter eigentlich. Also eigentlich die Hauptniederschlagszeit war komplett trocken.
Du lebst ja auch in Frankreich, muss man dazu sagen, für die es nicht wissen.
Genau, ich lebe in Südfrankreich, also in einer der trockensten Gegenden eigentlich. Und hier kann man immer so ein bisschen wie in der Glaskugel schon mal sehen, was eigentlich noch so auf Deutschland zukommt, weil Frankreich in der Klimakrise immer so ein paar Jahre voraus ist, also noch ein bisschen exponierter ist als Deutschland. Und das zeigt sich eben auch schon an den Wasserkrisen, die hier sind. Also aktuell gibt es eine Zahl, dass nach diesem Sommer, der ja nicht ganz so trocken war wie die vorherigen, immer noch 200 Kommunen ohne Trinkwasser sind, gerade in Frankreich. Also die werden dann mit Plastikflaschen beliefert oder mit Tanklastern, wo man sich dann was abfüllen kann oder so. Also die leben dann schon wieder, ja, quasi wie in so einer Entwicklungszone plötzlich. Über Nacht wird da das Wasser abgestellt, weil die Qualität gesunken ist oder so wenig da ist, dass einfach nichts mehr angeboten werden kann. So, und genau, das ist das, also die Frage nach, wie kommt das eigentlich? Genau, das liegt daran, dass wir sehr viel unsichere Regenzeiten nur noch haben. Hinzu kommen größere Hitzewellen, die natürlich auch das Oberflächenwasser verringern durch Verdunstung. Und dann gibt es noch weniger Schneefall im Winter. Das ist ja auch immer so ein Frischwasserreservoir für den Sommer, wenn der Schnee dann schmilzt auf den Gipfeln. Das war jetzt auch hier in Frankreich, gab es fast gar keinen Schneefall in den Südalpen. Das heißt, jetzt konnte auch nichts mehr abschmelzen, um die Flüsse sozusagen zu füllen im Frühsommer. Also all dies, was zur Klimakrise gehört, kommt dann halt zusammen, und das ist dann, wenn es Niederschläge gibt, ist es dann häufig Starkregen, der gar nicht mehr aufgenommen werden kann, sondern eigentlich in sehr schneller Zeit in die Flüsse kommt und dann wiederum ins Meer weggespült wird, also nicht mehr genutzt werden kann wie normaler Regen. So, und genau, also Hitzeperioden, längere Dürrephasen, weniger Schneefall, das führt dazu, dass das Angebot einfach geringer wird an Wasser.
Temporär natürlich geringer wird, das sind die großen Dürren, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dann auch dann diese riesengroßen Niederschlagsmengen, die dann auch da sind, dass gerade in trockenen Regionen wie jetzt in Libyen auf einmal 20.000 Menschen sterben müssen aufgrund dieser sehr starken Niederschläge, die da sind. Also der Nexus, der Zusammenhang zwischen Klima und Wasser ist ja dann wahnsinnig groß.
Der ist wahnsinnig groß, und so ein bisschen das Tragische ist halt, dass es, das war ja in Griechenland auch schon so, die hatten ja einen unglaublich heißen Sommer und diese furchtbaren Brände durch die Dürre beschleunigt und verlängert sozusagen. Und jetzt kommt auf diesen knochenharten Boden, kam halt diese wahnsinnigen Regenmengen, ebenso jetzt in Libyen. Also das kann man ja gar nicht mehr in einer Hand abzählen inzwischen, diese Wasserkatastrophen in diesem Sommer. Und das gehört halt beides zusammen. Also erst die Dürre, dann die Überschwemmung, genau, das sind halt die Regenmengen, die möglicherweise übers Jahr gesehen gleich bleiben, aber die halt nicht mehr so schön verteilt fallen, so ein schöner Sommerregen oder so, sondern auf einen Schlag dann runterknallen und dann auf dem Boden, der über Monate in der Sonne brütete, also wirklich betonhart ist und eigentlich gar kein Wasser mehr aufnehmen kann. Das wird alles nur weggespült und führt dann eben dazu, dass die Menschen in ihren Häusern überflutet werden und die Flüsse hochsteigen, weil die umliegenden Felder da nur noch sehr wenig von aufnehmen können.
Jetzt kennt man ja auch diese Grafiken, zum Beispiel von der Weltmeteorologieorganisation, die ja auch so ein bisschen die Szenarien beschreiben, was passiert eigentlich in einer Welt, in der wir die 1,5-Grad-Schwelle, die wir uns ja 2015 in Paris ja schon vorgenommen haben als Weltgemeinschaft, was passiert eigentlich, wenn wir diese Schwelle überschreiten? Also was passiert bei 2 Grad, bei 3 Grad, 4 und 5 Grad? Und es ist ja so, dass wir heute schon mit dem, was wir tun, eigentlich eher auf eine 3-Grad-Welt hinzusteuern. Und dann genau zeigen ja dann diese Grafiken auch, dass eigentlich, wenn man sich den Äquator mal anschaut, also gerade der globale Süden sehr, sehr stark davon betroffen sein wird, natürlich dann auch entsprechende Flüchtlingsströme ja auch in den Norden, dann in den globalen Norden dann ausgelöst werden. Aber diese Grafiken zeigen dann doch noch ein relativ entspanntes Umfeld für den Norden. Ist das so einfach zusammenzufassen? Oder habt ihr jetzt im Rahmen eurer Recherche festgestellt, ihr stellt ja auf das Jahr 2040 ab mit euren Szenarien, dass es bei uns eben auch total eng werden könnte?
Also genau, lange Zeit waren die Prognosen, was jetzt das Wasserangebot angeht, ja relativ optimistisch für Deutschland. Ne? Jetzt haben wir ja diesen Sommer nicht, aber die vorhergehenden Sommer, die waren ja so trocken, dass schon die Schifffahrt nicht mehr stattfinden konnte, dass die Leute eingeschränkt darin waren, wie sie überhaupt Wasser nutzen dürfen, dass Wasser rationiert wurde in Teilen Brandenburgs. Also das ist ja jetzt schon so, und da wir wissen, dass wir jetzt noch sozusagen die glimpflichere Zeit gerade erleben von der Klimakrise, werden die natürlich auch betroffen sein. Und ich sag mal so, da die Klimakrise ja so flächendeckend natürlich ist, gibt es ja jetzt auch keinen Ort der Glückseligen. Ne? Also jetzt, um hier nochmal auf die Dörfer zu sprechen kommen, die jetzt kein Wasser mehr haben, da wird natürlich jetzt drumherum geguckt, okay, wer liefert denen Wasser? Also man ist dann ja auch irgendwie ein bisschen in der Bringschuld, sobald man noch sozusagen zu den Glücklichen gehört, die noch in einer besseren Region leben. Oder wer nimmt die vielen Klimaflüchtlinge auf? Also jetzt hier in Frankreich, ich nehme es immer als Beispiel, weil Leute immer denken, wenn, dann ist alles noch viel weiter weg in Afrika oder so. Aber jetzt ist es auch schon in Frankreich so, dass hier Kommunen gesagt haben, hier darf jetzt niemand mehr sein Haus hinbauen oder seine Wohnung, weil das Wasserangebot nicht mehr reichen wird. So, das sind natürlich Leute, die müssen dann woanders unterkommen. Und so ist das natürlich europaweit und auch weltweit. Also es wird keinen Fleck geben, der nicht, wenn der nicht selbst von extremer Dürre betroffen ist, das nicht doch irgendwie zu spüren bekommt. Weil dann geht es natürlich darum, okay, wie wird jetzt das Wasser dann noch verteilt, was da ist, wer nimmt die Leute auf, die Schutz brauchen oder einfach Wasser brauchen, um zu überleben. Genau, also insofern gibt es erstmal diese einzelnen Inseln, wird es sicherlich nicht geben. Und die Prognosen haben sich halt, was das Wasser angeht, immer weiter verschärft, ne? Also das, wie gesagt, wir haben immer gedacht, Deutschland, Wasserreichsland, prima, wir sorgen uns nicht. Und jetzt hatten wir diese Dürresommer und jetzt sind auch die Prognosen düsterer als noch vor ein paar Jahren. Das kann gut sein, da ja meistens die Klimawissenschaftler schon allein aus Angst vor den ganzen Angriffen eher vorsichtige Prognosen aufstellen, also konservative Prognosen. Kann es gut sein, dass das auch noch weiter zuspitzen wird, diese Prognosen, und auch das, was wir erleben werden. So, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass mit dem, was wir jetzt schon erlebt haben, dass das jetzt nicht sozusagen ad acta gelegt werden kann und bald haben wir alle genügend Wasser. Das mit Sicherheit nicht. Und wenn sie es hätten, dann wären drumherum genügend Leute, die es auch brauchen. Also in jedem Fall müssen wir uns damit beschäftigen.
Vor allem, weil Wasser anders als Energie ja auch nicht erneuerbar ist. Bei den Energieversorgungsszenarien können wir immer noch argumentieren, dass es eine gewisse Erneuerung gibt, weil wir eben den großen Fusionsreaktor Sonne haben, der uns alltäglich die Sonnenstrahlen schenkt, die thermischen Bewegungen, damit die Windenergie, die Biomasse natürlich und im Prinzip die erneuerbaren Energien, die ja wirklich, wenn wir sie gut nutzen, auch immer wieder auch wiederkehren. Aber Wasser ist eben nicht erneuerbar, sondern es ist begrenzt und endlich.
Ja, genau. Wasser haben wir eigentlich einen relativ geringen Einfluss drauf. Also wir können so ein bisschen recyceln und reinigen und auffangen, Regenwasser oder so. Aber wir können nicht viel tun. Also man ist ja als Mensch wirklich so ein bisschen so auf seine einflusslose Rolle im Universum sozusagen zurückgeworfen. Weil, also wir können ja nur hoffen, dass es regnet oder so. Niemand kann das tatsächlich beeinflussen. Das hat dann jetzt auch hier wieder ein Beispiel aus Frankreich schon dazu geführt, dass die Leute in diesen besonders trockenen Dörfern teilweise wirklich Regentänze veranstaltet haben oder wieder so einen Regengott angebetet haben. Also einfach aus dieser Verzweiflung heraus, dass so wenig zu machen ist, ne? Also insofern ist jetzt gerade dieses Element Wasser, was niemand herstellen kann, halt gut dazu geeignet oder fordert eigentlich dazu auf, genau darüber nachzudenken, wie gehen wir da möglichst schlau und sparsam mit um.
Dieses Mal habt ihr euer Buch ja ganz anders geschrieben. Ihr habt euch ja in den ersten beiden Büchern sehr stark nach der Recherche, die ihr gemacht habt, dann mit der Beschreibung des Ist-Zustandes oder zumindest auch der Entwicklung aus der Vergangenheit ja befasst. Jetzt habt ihr so ein bisschen diesen Trick gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, ihr schaut mal in die Zukunft. Ihr schaut mal in das Jahr 2040 und macht das sozusagen in zwei Richtungen. Einmal macht ihr einen Best Case und ein Worst-Case-Szenario auf, also wie kann es bestens Falle verlaufen oder auch im schlechtesten Falle, aber natürlich auch auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Ihr habt viele Interviews geführt, habt aber fiktive ProtagonistInnen eingeführt. Wieso habt ihr euch für diese Darstellung jetzt entschieden, das mal anders zu machen?
Ja, also wir hatten eigentlich Lust, genau, mal was Neues auszuprobieren, und es ist ja tatsächlich ein ganz großes Experiment für uns beide, aber wahrscheinlich auch für die Leserinnen und Leser, weil es das bislang noch nicht so gibt. Also es gibt ja zwar viele Worst-Case-Szenarien, das sind ja eigentlich alle Thriller, die man jetzt so kennt. Es gibt ja auch schon so Climate-Fiction. Das sind aber alles immer sozusagen so ganz negativ, also das Negative, was uns bevorstehen kann als Krimi oder Thriller, verpasst du so diese Maya-Lund-Bücher oder so zum Beispiel. Und wir dachten, okay, aber wir haben auch mal Lust, eine positive Vision zu entwerfen. Und haben dann eben mal den Best Case geschrieben. Und das war eigentlich ganz interessant von den Reaktionen her. Erstens haben uns tatsächlich viele Leserinnen und Leser gesagt, okay, die lesen eigentlich, die wollen dann nur den Best Case lesen oder den als erstes oder so, weil irgendwann hat man ja auch mal genug sozusagen von diesen düsteren Prognosen. Und für uns selbst war es ganz interessant als Experiment, weil wir auch gemerkt haben, wie sehr wir selbst, aber wahrscheinlich nur symptomatisch sozusagen für die ganze Gesellschaft, darauf geeicht sind, so in diesen negativen Szenarien zu denken. Also es fiel uns sehr viel leichter, dieses Worst Case zu schreiben, weil wir auch geübt darin sind, sozusagen diese Prognosen zu lesen. Und die sind ja nun mal nicht gerade hoffnungsvoll. Und es ist viel schwieriger, so eine positive Welt zu entwerfen. Wir sind da nicht geübt drin. Es gibt wenige solcher Szenarien auf dem Markt sozusagen. Es gibt wenige solcher Bücher oder Filme oder Erzählungen einfach. Und das war eigentlich so das Spannende, dass wir uns da mal reingefuchst haben, mal trotzdem auf wissenschaftlicher Basis, also auf dem, was Experten und Experten empfehlen, sozusagen so eine Vision zu entwerfen, wie es eigentlich gut laufen kann. So, das war das Besondere so am Buch.
Wobei das Best-Case-Szenario auch nicht unbedingt ein Optimal-Szenario ist, ne? Also selbst das Best-Case-Szenario ist ja ein Szenario, was zumindest, wenn man die heutige Entwicklung fortschreibt, ja, eigentlich auch nicht eins ist, wo wir sagen können, ja, die Welt ändert sich nicht es bleibt alles so schön, wie es heute noch ist oder vielleicht früher einmal war, sondern auch selbst im Best-Case-Szenario ändern sich ja die Dinge.
Ja, genau. Also das ist das, worauf wir ja auch achten wollten oder was unser Anspruch war, dass es trotzdem sozusagen realistisch bleibt. Und deswegen konnten wir es natürlich nicht so tun, als gäbe es die Wasserkrise gar nicht und als gäbe es keine Dürren oder so. Weil selbst wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen aufhören, Kohle zu verbrennen beispielsweise, werden wir die ja haben. So. Und deswegen haben wir das, also ist auch das Best-Case-Szenario sozusagen damit befasst, dass es eben diese Dürren und Hitzewellen gibt. Aber man geht eben besser damit um. So, das ist das Best Case. Best Case ist jetzt nicht irgendwie, ach, plötzlich doch keine Klimakrise, hurra. Das wäre ja sehr unrealistisch gewesen. So. Und deswegen ist es halt diese Mischung aus, okay, wir haben die klimatischen Herausforderungen, von denen wir schon wissen, dass die kommen werden, aber wir schaffen es halt, schlau damit umzugehen.
Und das Worst Case Szenario fußt dann auf der Annahme, dass eigentlich nichts gemacht wird oder dass der Status quo weiter fortgeschrieben wird.
Genau, im Grunde genommen ist Worst Case eigentlich schon weiter so. Also da muss man uns jetzt gar nicht so viel ausdenken, sondern es ist tatsächlich, geht es eigentlich, wenn es schlecht läuft, geht es eigentlich so weiter wie bislang. Also es werden keine Ideen umgesetzt, wie man die Landwirtschaft verändert, damit die mit weniger Wasser auskommt und das Wasser, was fällt, sozusagen besser speichern kann in gesunden Böden. Das wird nicht gemacht. Es werden keine Häuser begrünt und die Flüsse bleiben so kleine Betonkanäle, wie sie jetzt sind. Also genau, der Worst Case ist eigentlich so ein bisschen so, wie wir jetzt sind, nur halt mit noch nicht dem krassen Klimakrisenwetter, wie es noch kommen kann. So.
Aber dann gib uns doch mal so ein paar Beispiele, wie sich die Realität, die ganz konkreten Lebensumstände im Jahre 2040 dann verändern könnte, wenn wir tatsächlich diesem Worst-Case-Szenario, ja, wenn dieses realisiert wird. Du hast ja die Protagonistinnen Paula, Feti, Georg, Miriam, Romain, wird er, glaube ich, ausgesprochen, oder? Und Alina?
Romain, glaube ich, ja.
Romain, okay, sorry, du bist ja in Frankreich, hätte ich jetzt auch selber dran denken können. Aber vielleicht gibt es aber so ein paar sehr lebendige Beispiele, wie denn diese konkreten Lebensumstände sich drastisch verändern könnten, wenn wir tatsächlich nichts tun.
Genau, also wir haben ja da diese 6 Personen, die alle für eine andere Wasserproblematik stehen, wenn man so will. Und genau, also wenn wir nichts tun, dann wird es natürlich so kommen, dass die erstmal insgesamt, dass die Reichen natürlich sehr viel besser überleben werden, weil die werden weiterhin in grünen Gebieten leben, die werden sich Wasser für sich reserviert haben und die Ärmeren werden ja kaum noch genug Wasser haben und sozusagen in ganz noch ärmeren Verhältnissen leben, weil sie sich das alles nicht mehr leisten können. Wir werden eine Landwirtschaft haben, in der viele Höfe kaputt gegangen sind, viele Felder sozusagen mehr oder weniger verbrannt sind, ausgedörrt sind, in der der Boden auch so schlecht ist, dass er das Wasser, was fällt, nicht mehr halten kann. Das heißt, es wird sehr viel weniger Essen geben, was dann wiederum auch teurer ist. Wir werden Städte haben, eben wie Berlin, wo unsere Paula wohnt, die ganz große Flüchtlingsviertel haben, sozusagen, wo die Menschen hingekommen sind aus den noch trockeneren Regionen und es ist furchtbar heiß. Wasser wird überall rationiert werden, weil eben nicht mehr genug da ist. Also man kann es nur noch stundenweise nutzen und dafür muss man auch noch teuer bezahlen. So, das sind so die ganzen Dinge, die Wasser wird auch Qualität, Minderung haben. Also es wird auch das Giftwasser, was schon heute von der Industrie legalerweise sozusagen in die Flüsse geleitet wird, wird ja weniger vermischt, weil einfach weniger Flusswasser geführt wird. Das heißt, die Flüsse werden auch vergifteter sein, Fische kaputt gehen, die Schifffahrt wird kaum noch stattfinden oder kann zum Erliegen kommen, zumindest über längere Zeiten auf dem Rhein beispielsweise, was dann wiederum dazu führt, dass viele Sachen nicht mehr zu haben sind, weil die großen Tanker nicht mehr fahren können. So, ich glaube, das reicht wahrscheinlich schon zum zum Tränenvergießen.
Zum Tränenvergießen. Genau. Und damit wir jetzt auch darin nicht bleiben, vielleicht kannst du dem Ganzen mal euer Best-Case-Szenario mal gegenübersetzen. Wir haben mal mit so ein paar wirklich sehr praktischen, lebensnahen Umständen. Also wird es diese Flüchtlingscamps beispielsweise geben in Berlin? Wird die Landwirtschaft erblühen? Also wie sieht da euer Szenario aus? Wie wohlgemerkt, das ist ja alles durch Interviews und durch Studien ja sehr, sehr gut recherchiert und damit auch unterlegt.
Genau. Das basiert alles eben auf wissenschaftlicher Forschung. Und also im Best Case ist es so, dass wir jetzt beispielsweise in der Stadt natürlich sehr viel besser mit dem Wasser umgehen. Was bedeutet, dass wenn es fällt, wird es nicht in die Kanalisation geleitet, sondern auf möglichst viele Grünflächen, auf Baumreihen oder sogar kleine Wälder, soweit es geht, in Städten. Die Dächer werden begrünt sein. Wir werden nicht mehr wie heute Trinkwasser in der Toilette wegschütten, was irgendwie totaler Irrsinn ist, wenn man länger darüber nachdenkt. Nur hat man sich so daran gewöhnt, dass es eigentlich einem nicht mehr auffällt. Aber es ist ja so, dass heute jeder 40 Liter sehr aufwendig und teuer aufbereitetes Trinkwasser eben über die Fäkalien schüttet. Also das,
Wahnsinn,
das,
ne?
Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist, da wird es dann getrennte Kreisläufe geben, dass wir also diese Wasserverschwendung nicht mehr haben. Wir werden die Landschaften renaturiert haben, dass es also sowohl auch keine Verschwemmung mehr gibt und das Wasser im Boden gehalten werden kann. Und die Landwirtschaft, die wird sich auch idealerweise komplett umstellen, nämlich weg von diesen nackten Feldern, an die wir uns auch gewöhnt haben, dass die Acker einfach da mit brauner, jetzt teilweise auch bröseliger, trockener Erde rumliegen. Die werden dann entweder durch Leguminosen sozusagen bedeckt sein oder mit Mulch in irgendeiner Form wird der Boden bedeckt sein, so wie es auch im Wald beispielsweise natürlicherweise ist. Die Natur mag keine nackten Böden, eigentlich gibt's ja auch eigentlich nicht. Und dadurch kann eben der Regen, wenn er fällt, besser aufgenommen werden und er kann auch gespeichert werden. Und deswegen brauchen die auch nicht so viel Bewässerung, wie sie es heute brauchen, selbst wenn es weniger fällt, weil einfach das Wasser im Boden noch länger verbleiben kann. Führt auch zu weniger Dünger und so weiter. Also eine Reihe von Vorteilen, wenn es mal gemacht wird, wie andere Landwirtschaft. Also das ist auch noch eine große Änderung. Und was die Flüsse und die Flussgesundheit angeht, wird es halt auch idealerweise so dazu kommen, dass also sehr viel mehr Gifte nicht mehr in die Flüsse geleitet werden können. Also dass die Firmen, die da die großen Einleiter sind, also BASF ist sicherlich der größte in Deutschland, so als Weltchemiekonzern, dass da halt erst bewiesen werden muss, dass der Stoff nicht schädlich ist. Das findet nämlich bislang eigentlich nicht statt, sondern das ist sehr viel niedrigere Ansprüche sozusagen als für Stoffe, die wir jetzt Menschen aufnehmen, muten wir da den Flüssen zu. Also das gibt es dann auch bessere Regeln dafür, was überhaupt noch und in welcher Menge in die Flüsse eingeleitet werden darf, damit eben auch das Trinkwasser, was häufig aus Uferfiltrat kommt, noch weiterhin von guter Qualität ist. So, das sind so ein paar große, schöne Veränderungen.
Die ja nicht automatisch kommen. Was muss denn passieren? Da wird genau diese Veränderung kommen.
Ja, also genau, ihr habt ja gemerkt, also es reicht ja sozusagen von Stadt bis zur Landwirtschaft, bis zur Flussorganisation, also sind natürlich alle möglichen Leute daran beteiligt. Jetzt haben wir in Deutschland ja zumindest schon mal die nationale Wasserstrategie, die ist ganz neu und auch ein Zeichen dafür, dass man langsam merkt, okay, vielleicht sollten wir uns doch mal darum kümmern, um gesundes und ausreichend vorhandenes Wasser, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mehr sein wird. Also es gibt diese Strategie, da fehlen allerdings noch sehr viele wichtige Dinge, also beispielsweise die Frage der Priorisierung. Also was passiert, wenn Trockenheit herrscht? Wer kriegt dann überhaupt noch Wasser? Sind es eben die großen Industriewasserschlucker, ist es die Landwirtschaft, sind es Privathaushalte oder wer kommt eigentlich zuerst? Dann müsste man natürlich, das entscheiden wiederum die Länder, das Wasser nicht mehr kostenlos an die Industrie ausgeben. Man kann sich auch für Privathaushalte auch so einen Sozialtarif ausdenken. Das machen die Franzosen schon teilweise in Regionen und das finde ich sehr überzeugend, dass sozusagen die ersten Kubikmeter sehr günstig sind und das Wasser dann immer teurer wird, je mehr man davon nutzt. das macht ja auch sozusagen Sinn und würde dann auch Familie, ärmere Familien sozusagen entlasten. Und die großen Verschwender, das sind ja auch meistens die Großverdiener, die eben auch sehr viel mehr Wasser nutzen für ihre Autos und Anlagen und ich weiß nicht was, Jacuzzis oder so, dass die dann sozusagen mehr belangt werden. Das wäre sozusagen schon mal so ein Start dafür, dass mit Wasser besser umgegangen wird. Und dann müsste natürlich in der Landwirtschaft, das ist eigentlich so wirklich ein schwerer Brocken, muss man sagen, weil es ist natürlich die EU-Politik, die da maßgeblich ist, durch die Agrarsubventionen, die in Brüssel entschieden werden. Und die macht ja wirklich über Jahrzehnte jetzt eine ziemlich verheerende Agrarpolitik und hat die jetzt auch nochmal bis 2027 eigentlich festgeschrieben. Also gibt es jetzt leichte Verbesserungen für Bioanbau und das zu fördern, so den natürlichen Anbau. Aber das ist halt noch viel zu wenig. Also da müsste sowohl Berlin als auch die Länder und Brüssel müssten großartige Gesetze verabschieden, um dieses großflächige Wasserproblem oder Herausforderung, wie man es nennen will, zu lösen.
Hast du denn jetzt festgestellt, im Rahmen deiner Recherche, ich weiß, ihr habt ja viel mit WissenschaftlerInnen gesprochen, aber habt ihr den Blick auch so ein bisschen ausgeweitet auf die sogenannten Stakeholder? Also jetzt in dem letzten Beispiel Landwirtschaft, dass dort auch vielleicht zunehmend dann die Erkenntnis auch um sich greift, da muss man was tun, wir können nicht jetzt an den alten Methoden festhalten, dass auch die sehr starke Landwirtschafts- und Bauernlobby, die ja auch die EU-Agrarpolitik der jetzt letzten Jahrzehnten sehr stark geprägt hat, dass da auch sozusagen auch ein Umschwung stattfindet, eine Erkenntnis um sich greift, dass man doch jetzt vielleicht anders wirtschaften muss?
Also das fängt so langsam an, das in jedem Fall. Ansonsten ist es natürlich so, man muss sagen, es ist ja nicht einfach sozusagen die Bauernlobby, sondern wirklich die Großbauernlobby, die da so das Sagen hat. Ne? Also diese kleinen Gemüsebauern oder irgendwie ein Bauer mit 200 Hühnern oder so, der hat da in Brüssel sicherlich wenig zu sagen. Und wir haben ja auch durch unsere Lobby-Recherchen sonderlich herausgefunden, also wer da am meisten beeinflusst, sind natürlich so Besitzer von Mastbetrieben oder wirklich von so riesen Fleischproduktion und so. Also die geben da sozusagen den Tenor vor. Aus Frankreich sind es auch die großen Milchbauern, auch die großen Weizenbauern, also immer die halt sehr viele Felder haben und konventionell anbauen. Und die versuchen halt bislang auch, so wie soll ich sagen, ihrer Linie treu zu bleiben, wenn man so will, und eher noch mit Lösungen zu kommen, die eigentlich keine sind. Also in Frankreich sind es ja hier diese Megabassins, wird in Deutschland auch schon ab und zu diskutiert, dass man sozusagen so Wasserreservoirs anlegt im Winter, die dann im Sommer zur Beregnung von den Feldern dienen können. Ist aber eigentlich keine gute Idee, weil man bringt halt das Wasser sozusagen aus dem Grundwasser, bringt man nach oben und dann verdunstet da ganz schrecklich viel von. Also man hat eigentlich einen großen Verlust und bringt das ganze Wasserhaushalt da durcheinander. Also es gibt beides. Es gibt welche, die sagen, okay, wir müssen jetzt umdenken und vielleicht auch tatsächlich mal die Böden beispielsweise darauf achten, dass da mehr Humus ist und die nicht mehr so nackig da liegen lassen sozusagen. Es gibt auch andere, die wollen so weitermachen wie bisher und es eher noch so ein bisschen verschlimmern, indem sie sich jetzt sozusagen das Wasser reservieren in großem Umfang und ja, das ist dann eher so Scheinlösungen verfolgen. Mm.
Es ist ja schon fast zynisch, wenn man quasi aus der Klimaschutzszene heraus manchmal Gedanken hört, wenn jetzt der nächste Dürresommer kommt, dann wachen endlich die Menschen auf und tun mehr und steuern um. Aber wenn wir jetzt den Blick Richtung Frankreich wenden, wir haben ja gerade im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dann ist Frankreich ja eigentlich schon ein bisschen, leider muss man auch sagen, ein paar Jahre vor uns, nämlich diese langen Dürresommer gerade im Süden, die finden ja heute schon statt. Aber gleichzeitig hat das ja nicht unbedingt zu einem großen Erkenntnisgewinn in der Politik oder in der Bevölkerung in Frankreich geführt. Erklärst du das, dass es eigentlich immer schlimmer wird, aber trotzdem noch so wenig getan wird?
Ja, das ist genau ein bisschen so eine Lebensaufgabe, das rauszufinden, wie das sein kann. Dann hätten wir vielleicht schon die Lösung. Aber ich bin auch mal völlig baff, wie dann diese wirkliche Wasserkrise hier in Frankreich ist. Ja, wirklich dramatisch. Also die Dörfer, die da ohne Wasser dastehen, die Leute sind natürlich total fertig mit den Nerven. Und immer die große Angst, wie lange fließt es hier eigentlich noch? Genau, das hätte natürlich dazu führen können, dass was getan wird. Es wurde auch ein bisschen getan. Also auch Frankreich hat jetzt diese Wasserstrategie und so ein paar Ideen, wo jetzt Wasser gespart werden kann und so. Aber das ist natürlich immer nie an der Ursache des Problems, dass man mal jetzt wirklich eine konsequente Klimaschutzpolitik fahren würde und auch mal Treibhausgase einsparen würde. tut Frankreich minimal jetzt in den vergangenen Jahren, aber halt absolut nicht auf dem nötigen Pfad, der sein müsste. Und ja, warum das so ist, also ich glaube, die Menschen sind einfach irgendwie abgelenkt durch sehr viele Quatschdebatten, die hier immer wieder auch von den Rechtsextremen um Marine Le Pen gezündet werden, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wochenlang darüber diskutiert werden kann, ob jetzt irgendwie Schülerinnen muslimischen Glaubens ein langes Kleid anziehen dürfen in der Schule oder nicht, ob wir eine Kleiderordnung brauchen oder solche Sachen. Darüber wird dann en Detail und in jeder Talkshow diskutiert und nicht darüber, wie schaffen wir eigentlich wie schaffen wir, dass das Trinkwasser für alle erreichbar ist, so. Und ja, ich glaube ein bisschen, dass ist jetzt noch nicht die Lösung, aber ich glaube, die Ursache dafür ist, dass man den Kopf irgendwie füllt mit eher unwichtigem Zeug und sich nicht dem widmet, worum es eigentlich geht, so im Menschenleben. Ne?
Euer Buch Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird, wird hoffentlich genau einen Beitrag dazu leisten, dass wir eben nicht wegschauen. Also nochmal Ende unseres Gespräches, eine absolute Leseempfehlung, kauft euch dieses Buch im DTV-Verlag erschienen als Taschenbuch. Annika, damit du jetzt auch deinen Termin im Anschluss bekommst, machen wir eine Punktlandung jetzt. Und ich bedanke mich sehr für diesen Blick. So, warte mal. Was ist das denn jetzt hier? Problem, warte mal, Bundeswehr, Problemwahrnehmung.
Klingt dramatisch.
Es kommt echt so ein Notfallalarm, Probewarnung, bundesweiter Warntag. Wusste ich gar nicht. Das ist diese App, weißt du? Das ist ja neu in Deutschland eingeführt worden.
Ich gar nicht.
Was? Jetzt war ich gerade dabei, die alten Abbinder zu machen. Kommt dieser Ton hier rein. Aber es war kein echter Warn. Es war so ein Probealarm. Ja. Katastrophe, wir sind mitten dabei.
Passt irgendwie.
Meine Güte, passt sogar auch.
Ja. Katastrophe.
Oh, okay.
Ja.
So, Annika, ganz herzlichen Dank nochmal. Also wie gesagt, kauft euch dieses Buch und ganz herzlichen Dank. Wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen zu eurem vierten Buch. Ich bin mal gespannt. Gut, ist möglich. Da was in Planung gerade?
Susanne und ich, wir planen immer grundsätzlich.
Ihr plant grundsätzlich. Da können wir uns dann sehr stark drüber freuen. Und dir erstmal einen schönen Tag, genau. Und bis bald.
Gleichfalls, vielen Dank.
Jo, tschüss. Tschüss.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.